Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Heute wollen wir von Ihnen erfahren, wie es sich lebt in Deutschland, also da, wo Sie leben. In dieser Woche hat die Bundesregierung ja einen Plan vorgelegt, damit die Lebensverhältnisse in Deutschland überall gleichwertig werden. Die entsprechende Kommission hatte nämlich herausgefunden, dass sie das bei weitem nicht sind. Und das kennen wir ja alle eigentlich auch aus unserer eigenen Anschauung. Gucken wir mal hier nach Berlin, in die Hauptstadt, da gibt es Wohnungsnot, oder in Hamburg, dann in anderen Orten gibt es wiederum Leerstand. Dann gibt es eine Shopping-Mall neben dem nächsten Kaufhaus, neben dem nächsten Einkaufszentrum. In anderen Orten wiederum kein einziges Geschäft mehr, in dem man noch Milch und Butter bekäme. Hier werden Arbeitskräfte gesucht und dort suchen die Menschen händeringend nach einem Arbeitsplatz. Ja, wir wollen heute von Ihnen wissen, wie schaffen wir gleichwertige Lebensverhältnisse? Haben Sie Vorschläge? Wie sieht es bei Ihnen aus an Ihrem Wohnort? Gibt es dort öffentlichen Nahverkehr? Haben Sie zu viele oder zu wenige Ärzte? Was können wir also tun? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Sie können uns auch gerne eine E-Mail schreiben an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und ich habe zwei Kenner der Materie hier im Studio. Ich stelle die mal ganz alphabetisch vor. Zunächst den Stadt- und Verkehrsplaner Klaus Beckmann, Professor Emeritus. Er war Mitglied vieler, vieler Gremien, ist viel durchs Land gereist. Das macht er weiterhin, kennt sich also gut aus und lebt heute in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Beckmann.
Ja, schönen Dank und einen schönen guten Morgen an alle.
Sandra Nachtwey ist außerdem hier bei uns. Sie ist seit 5 Jahren hauptberufliche Bürgermeisterin von Pasewalk, einer Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, ganz weit oben rechts, also im Nordosten, und heute früh extra angereist nach Berlin. Vielen Dank dafür, Frau Nachtwey, und herzlich willkommen auch an Sie.
Ja, auch einen schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Vergleichen wir doch mal Ihre beiden Lebensverhältnisse, Herr Beckmann in Berlin und Frau Nachtwey in Pasewalk. Also, beide leben Sie zwar im östlichen Teil Deutschlands, aber Berlin, ich habe gestern noch mal geguckt, hat inzwischen über 3.600.000 Einwohner, Pasewalk inzwischen nur noch 10.000. Gehen wir mal ein paar Punkte durch. Frau Nachtwey, wie sieht es denn in Pasewalk mit dem öffentlichen Nahverkehr aus?
Also Pasewalk hat ja seit den letzten 30 Jahren ca. 6.100 Einwohner verloren und kam ja eben zu DDR-Zeiten aus einer intakten Infrastruktur, was den öffentlichen Nahverkehr betrifft. Dadurch, dass die Leute wenig Autos hatten, zur Verfügung hatten, gab es einen Linienbusverkehr, einen Busverkehr zu den anderen Orten, und auch der Zugverkehr wurde regelmäßig durchgeführt. Mittlerweile haben wir einen öffentlichen Nahverkehr nur noch dahingehend, dass der Schülerverkehr abgedeckt wird, dass die Kinder, die auf den umliegenden Dörfern leben, dann in die Stadt kommen, um die Grundschule, die Realschule, auch das Gymnasium zu besuchen, und meistens fahren früh 2 Busse und nachmittags dann die 2 Busse, und das war es dann auch schon, was diesen Verkehr betrifft. Taxen vor Ort, ja, die fahren eher die Patienten, also ein Besucher, der die Stadt besucht und vom Bahnhof in die Innenstadt möchte und die 2-3 Kilometer nicht zu Fuß alleine schafft, müsste ein Taxi so 1-2 Tage vorher auch anmelden, dass auch eins dann dasteht.
Okay, aber es gibt immerhin einen Bahnhof und Schülerbusse. Ich meine, Herr Beckmann, Sie müssen jetzt gar nicht so viel sagen, ne? Berlin, öffentlicher Nahverkehr.
Ich gehe aus dem Haus, ohne den Fahrplan zu kennen, und kriege meine Anschlüsse über U-S-Bahn oder Bus.
Dann blicken wir mal auf die andere Seite, Wohnungspreise. Sind Sie in letzter Zeit umgezogen in der Hauptstadt?
Naja, nicht in der Hauptstadt, aber vor 12 Jahren in die Hauptstadt, und habe gerade diese dynamische Entwicklungsphase der Wohnungspreise beim Kauf oder beim Mieten miterlebt. Und Berlin ist ja dadurch gekennzeichnet, dass das Mietniveau, auch die Kaufpreise, noch nicht ganz on top sind wie in München oder wie in Stuttgart oder Frankfurt. Aber, und das merken die Bürger natürlich ganz stark, der Anstieg ist, man würde sagen, exponentiell. Der ist stärker als in München, weil da ist man an der oberen Grenze. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und es verdrängt Bürger, die nicht so finanzstark sind, an den Rand der Stadt und zum Teil ins Stadtumland. Und das heißt in Berlin eben halt auch in das Land Brandenburg.
Und wenn ich jetzt zu Ihnen nach Pasewalk ziehen wollte, Frau Nachtwey, gäbe es da überhaupt was für mich?
Wohnungen haben wir zur Verfügung. Nicht unbedingt die in den ländlichen Raum ziehen haben möchten. Wir haben einen Leerstand jetzt bei unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft von ca. 8%. Wir sind eher mit Rückbau auch noch beschäftigt mit dem Thema. Und der durchschnittliche Netto-Kalt Mietpreis liegt unter 4 €. Also es ist schon sehr attraktiv, was das betrifft. Da kenne ich andere Grenzen. Da ist ja die Mietpreisgrenze in der Diskussion, wo man dann einziehen möchte, 10 oder 15 €. Da können wir, das ist gar kein Thema für uns.
Und haben Sie denn neue Nachbarn bekommen in jüngster Zeit?
Laut der Statistik ist der Zuzug in dem vorigen Jahr höher gewesen als der Wegzug. Das freut uns sehr, aber leider ist ja trotzdem noch ein leichter Bevölkerungsrückgang bei uns zu spüren, weil eben die Leute, die sterben in der Stadt, nicht nachgeboren werden. Die Geburtenrate ist einfach noch zu niedrig, um das aufzufangen.
Also keine neuen, also es gibt schon Leute,
es gibt schon Zuzug und wir haben auch viele Rückkehrer, was uns freut. Das ist immer so, was wir auch gegenüber Berlinern, Berlin muss werben um ganz neue Leute. Wir können auch immer darum bitten, dass junge Leute, die bei uns aufgewachsen sind, dann natürlich zur Ausbildung und zum Studium woanders hingegangen sind, auch wieder zurückkehren können, weil die Arbeitsmarktsituation sich ja jetzt auch in den letzten Monaten geändert hat.
Herr Beckmann, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen, weiß nicht, wo Sie wohnen in Berlin. Also ich habe sehr, sehr viele neue Nachbarn bekommen, alleine dadurch, dass in meinem Wohnumfeld irgendwie tausende neue Wohnungen entstanden sind. Wie ist es bei Ihnen?
Also ich wohne einen Kilometer von hier vom Studio entfernt, also mit Mang in der Stadt. Das ist aber die Chance, wenn man eben halt neu in eine Stadt kommt und sich neu sortiert, dann kann man so einen Standort auch nach Wunschkriterien bestimmen. Und das heißt also ein kleines Zentrum in der Nähe, den ÖV quasi vor der Haustür, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber was natürlich hier auch zu beobachten ist, wir haben sehr viele neue Bürger, manchmal leider auch Eigentümer von Wohnungen, die Wohnungen vielleicht 2, 3 Wochen im Jahr nutzen, mehr nicht. Das sind Anleger, die entweder aus dem privaten Bereich kommen oder große Anleger von Firmen. Das ist also, da ist eine starke Veränderung in Berlin und das ist ganz besonders dort stark, wo die Quartiere interessant sind. Der Prenzlauer Berg, der ist dadurch geprägt, dass die alte, ehemalige Bevölkerung aus der DDR-Zeit inzwischen weitgehend rausgedrängt ist, nicht in allen Teilen. Das nennt man ja dann Gentrifizierung und die wohnen eben halt, wenn es glücklich ist, noch in Berlin, manchmal eben außerhalb. Und da hat sich sehr, sehr viel geändert und das ändert auch die Quartiere. Da ist auch der Lebenszusammenhang dann ein veränderter. Ich will den gar nicht bewerten. Es ist nur ein anderer als vorher.
Ja, aber das bringt mich auf einen weiteren Punkt, den man vielleicht ja auch betrachten sollte, wenn man über gleichwertige Lebensverhältnisse spricht. Wie steht es um den sozialen Zusammenhalt? Frau Nachtwey, beginnen Sie mal mit Pasewalk, 10.000 Einwohner.
Ja, wir sind eine kleine, übersichtliche Stadt, aber mit vielen aktiven Vereinen. Wir haben über 100 Vereine in der Stadt, im sportlichen Bereich, im Umweltbereich, im sozialen Bereich. Und was wir verstärkt spüren, ist, dass gerade die ältere Bevölkerung, die auch dementsprechend die Zeit hat, viel zusammenkommt in den ganzen Einrichtungen, Tagesstätten, in den Clubs, die organisieren ihre Selbsthilfegruppen mit Sport, mit Unternehmungen, mit Radfahren. Und da ist der Zusammenhalt noch gut zu spüren. Schwieriger wird es dann bei der Jugend, die dazu zu begeistern, sich in diesen Vereinen mit einzubringen. Und wir haben schon einzelne Probleme, dass manche eben nicht wissen, was sie so machen wollen am Nachmittag, dann auch nicht das entsprechende Angebot finden, weil man sich gerade in so einer kleineren Stadt doch aktiv selber darum bemühen muss, was zu finden. Das kommt nicht auf einen zu. Und da ist es schon ein bisschen schwieriger, da bestimmte Gruppen auch einzufangen und das zu spüren, was die jetzt benötigen.
Aber man kennt sich schon untereinander, stelle ich mir vor, vielleicht auch zu naiv.
Doch, man kennt sich. Also man kennt gerade bei den aktiven Personen, die kennt man natürlich fast alle, weil man begegnet sich öfter. Das ist ja viele Leute, die sich engagieren, engagieren sich ja nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren Stellen und deswegen trifft man sich auch öfter. Wir versuchen auch immer wieder aufzurufen, sich an Programmen der Stadt auch zu beteiligen, ob es jetzt um Städtebau geht oder auch die Vereine werden einmal pro Jahr auch alle eingeladen, um aufzurufen, an städtischen Veranstaltungen sich mit zu beteiligen, weil das, ich sage immer, das ist eine Veranstaltung oder wenn was los ist, muss es auch von den Leuten kommen und wir können das dann eben als Bürgermeister oder als Verwaltung dann unterstützen. Aber das muss auch von den Leuten heraus gewollt sein.
Da sprechen wir sicher auch noch drüber, über das Engagement der Bürger, wie auch der Kommunen selbst. Tja, Herr Beckmann, sozialer Zusammenhalt in Berlin, Frage der Perspektive. Ne? Kennen Sie die Leute in Ihrem Haus?
Nur teilweise. Das muss man eben leider sagen, dass durch den starken Wechsel auch Bürger zuziehen, die sich nicht mal vorstellen in einem Haus, wo insgesamt 55 Einheiten sind. Und das reduziert natürlich den sozialen Zusammenhang. Denn dennoch funktioniert sowas, ich sage mal was ganz Banales, wie während Urlaubszeit die Blumen zu gießen. Und das sind so die Andockpunkte, wo man andere Menschen, andere Mitbewohner kennenlernt. Und das ist in Berlin sicherlich früher enger gewesen, wobei man es auch mal mit anderen Städten vergleichen muss. Berlin hat ja immer noch so eine Stadtteilstruktur, so eine Kiezstruktur. Man ist Wilmersdorfer, hält sich weitgehend in dem Bereich auf, geht auch in diese Einkaufsgelegenheiten und nicht die an der Friedrichstraße oder im Osten der Stadt.
Gleichwertige Lebensverhältnisse, wie können wir die schaffen? Das ist unser Thema heute hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie können mitdiskutieren, Sie können uns anrufen, 0800 2254, 2254 kostet nichts. Oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an gespräch@deutschlandfunkkultur.de, Gespräch mit AE natürlich, gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder Telefon 0800 2254 2254. Ja, wie schaffen wir gleichwertige Lebensverhältnisse? Wie sieht es in Ihrem Ort aus? Sind Sie zufrieden mit dem Angebot, was es bei Ihnen gibt? Haben Sie Tipps, wie man das besser machen könnte? Engagieren Sie sich selbst? Hat sich etwas in den letzten Jahren verändert? Zum Guten, zum Schlechten? Wir wollen mal hören, was Uwe Heitzig aus München zu sagen hat. Guten Morgen.
Hallo, Frau Führer.
Herr Heitzig, Sie hören mich. Ich habe hier gerade noch mit der Maus ein bisschen rumgeklickt, aber jetzt sind Sie da. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
München hat doch alles, was man braucht, ne?
Das kommt, glaube ich, auf die wirtschaftlichen Verhältnisse an. Also ich habe 11 Jahre im Pflegebereich gearbeitet, habe meinen Rücken endgültig ruiniert. Und lebe jetzt von Hartz IV, nachdem ich jetzt schwerbehindert bin, gehbehindert bin. Und gleichwertiges Leben, ist, glaube ich, eine Frage des Status, eine Frage des Geldes. Ich habe für mich entdeckt, was wertvoll ist, sind die Begegnungen in meinem Revier, in meinem Stadtviertel. Ich wohne in der Nähe vom Hauptbahnhof, also da geht's munter, hektisch zu. Und da flüchte ich immer, gehe in die kleinen Oasen, Parks oder Friedhof und begegne dort Menschen, habe Zeit für das Gespräch, auch wenn ich kein Geld habe, und habe wunderbare Bekanntschaften gemacht, ganz lustige Bekanntschaften. Und wo ich ganz überrascht bin, weil meine Freunde, als ich Hartz IV bekommen habe, also die angeblichen Freunde, haben sich alle verabschiedet. Und jetzt entdecke ich Menschen, die, weil ich ganz offen damit umgehe, dass ich in finanzieller Armut lebe, die sehr freundlich, sehr zugewandt sind und wo wir sehr viel lachen können. Einfach so begegnen uns immer wieder mal auf der Straße oder so. Und das ist schön. Also einfach Menschen, auch wo man gar nicht so viel Kontakt hat. Man kennt sich halt vom Gespräch und zwischendurch trifft man sich am Supermarkt oder sonst wo. Und und wünsche sich einen guten Tag.
Herr Heitzig, Herr Beckmann möchte direkt darauf reagieren.
Also ich denke, Sie haben was ganz Wichtiges gesagt. Und das gilt, glaube ich, für alle Bürgerinnen und Bürger. Egal, wie sich die Situation verändert, die äußeren Rahmenbedingungen verändern, ein ganz wichtiger Punkt ist eben die Bereitschaft zu haben, auch nach draußen zu gehen. Und das ist egal, ob das jetzt München ist oder Berlin oder eine Klein- oder Mittelstadt wie Pasewalk oder wie Anklam oder dergleichen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich denke, für Sie in München ist natürlich auch wichtig, und das hoffe ich, das ist Ihnen noch möglich, den Wohnstandort zu behalten. Denn gerade wenn man aus der Arbeit herausfällt und dann Hartz-IV-Empfänger wird, ist ja nicht auszuschließen, dass man dann auch den Wohnstandort wechseln muss. Und dann sind die sozialen Zusammenhänge, die vorher da waren, die vielleicht auch stabil sind, dann weg. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man gerade in den Städten, wo Wohnungen knapp sind, sehr stark beachten muss und diskutieren muss, was man da tun kann, um Gleichwertigkeit zu gewährleisten.
Ja, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und ich habe das große Glück, vermietet zu haben, die scheinbar nicht die Gewinnmaximierung als erstes im Blick haben, sondern die einfach Mieter möchten, die sie jahrelang kennen. Ich wohne hier 15 Jahre und die auch in der ganzen Zeit nur einmal die Miete erhöht haben und ganz moderat. Und im Gegenzug schaue ich natürlich, ich habe eine Hofwohnung, dass ich da, wenn da irgendwie Dreck ist oder Mist oder so, dass ich dann da natürlich dann auch Hand anlege und das zum Müll bringe oder solche Sachen.
Herr Heitzig, Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und Ihre wichtige Anregung, dass doch die menschlichen Beziehungen den Menschen immer noch am glücklichsten machen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Alles Gute nach München. Tschüss. Ja, man hört so ein bisschen raus auch, wir sprechen ja auch nicht umsonst über gleichwertige Lebensverhältnisse und nicht über die gleichen, nicht? Denn wenn ich es aufs Land ziehe, darf ich ja nicht erwarten, dass die S-Bahn im 10-Minuten-Takt fährt, oder? Frau Nachtwein.
Das ist, wir hatten ja gleichartig, gleichwertig. Ich finde ja auch, wenn man in den ländlichen Raum zieht, möchte man den ja auch haben. Man möchte viel Grün haben. Ich sage auch mal bei uns, man muss nicht unbedingt so perfekt einparken können, weil man kann das Auto hinstellen, man hat Parkflächen zur Verfügung. Ich weiß, wenn ich nach Berlin fahre zu einer Freundin, ich muss schon 3 Stadtteile weiter parken, wo ich noch einen Parkplatz überhaupt bekomme, muss mit dem öffentlichen Nahverkehr dann zu ihr hinfahren. Und das Problem hat man natürlich in den ländlicheren Regionen nicht.
Wir haben hier noch einen Anrufer aus eher auch aus dem südlichen Raum, nämlich Frank Mertens, der uns aus Pforzheim anruft. Guten Tag, Herr Mertens.
Ja, guten Morgen alle zusammen.
Guten Morgen. Ich glaube, Sie haben das Radio noch an, Herr Mertens. Kann das sein?
Nee, ich habe es ausgeschaltet extra, weil Ihre Kollegin mir das gesagt hat.
Aber Sie haben die Freisprechanlage an, ne?
Ach so, warten Sie mal, mein Lautsprecher da, ja. Kleinen Moment.
Ja, kleinen Moment haben wir.
So, ist passiert? Ist besser?
Herr Mertens, sagen Sie uns, was Sie zu sagen haben. Gleichwertige Lebensverhältnisse.
Gleichwertige Lebensverhältnisse. Ich wohne in einer Großstadt, Pforzheim, vielleicht ist das ein Begriff. Und wir hatten in den 70er Jahren eine florierende Industrie. Und dann nach und nach sind die Firmen kaputt gegangen, aufgelöst worden. Ich war in einem Großkonzern mit 4.500 Leuten. Dann hat sich aber auch das Niveau in der Stadt total geändert. Und ich muss ehrlich eins sagen, das lag auch mit an den Politikern, ja, weil da waren Leute am Ruder, da hat man sich manchmal die Frage gestellt, das kann doch wohl nicht wahr sein, ja. Die Stadt ist heute, hat die höchsten Arbeitslosenquoten in Baden-Württemberg und ich selber
Wie hoch denn? Darf ich Sie mal fragen, Herr Mertens, wissen Sie das?
Ich glaube so an die 10-15%, ja, das ist schon happig hier in Pforzheim. Mhm. Wir haben zwar viele Betriebe, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, alleine im Stadtzentrum gibt es, glaube ich, 30, 40 Friseure, 20 Bäcker, 10 Apotheken oder 15. Und ich selber, ich war auch in der Hartz-IV-Situation drin und habe mich dann bemüht und habe dann einen Arbeitsplatz in Bruchsal gefunden, ungefähr 50 Kilometer weg von Pforzheim, in einem Großkonzern. Und da konnte ich Gott sei Dank aufgrund meiner Leistung auch unter anderem bis zu meinem Rentenzeitpunkt hingehen. Das war jetzt 2000.
Aber Sie sind weiter wohnen geblieben in Pforzheim, Herr Mertens.
Ich bin immer in Pforzheim wohnen geblieben.
Also ein Pendler. Entschuldigung, ja. Herr Mann, ich möchte mal Frau Nachtwey fragen, ob sie das vielleicht auch aus Pasewalk kennt, dass die Menschen dort wohnen bleiben, aber dann doch weite Wege zur Arbeit in Kauf nehmen?
Die Situation ist bei uns so ähnlich wie dann in Pforzheim, wenn man das vergleichen kann. Wir haben auch eine Arbeitslosenquote, die liegt jetzt knapp unter 12%. Wir kommen ja auch aus einer Phase der Massenarbeitslosigkeit, wo die Quoten dann dreimal höher waren. Und es sind auch viele Pasewalker, die eben zur Arbeit weit wegfahren müssen. Es sind aber auch viele, die in der Woche gar nicht vor Ort sind, sondern ja viel auch in Hamburg arbeiten und dann nur am Wochenende zu Hause sind. Und die Situation ist ähnlich vor Ort, dass die, die eben nicht weg konnten, noch da sind. Und die anderen sind teilweise auch weggezogen. Ne? Das spiegelt sich in den Zahlen auch so ähnlich wieder. Da überall, wo Industrien weggebrochen sind, wo Betriebe weggebrochen sind, haben die Leute, die eben noch arbeiten konnten, sich natürlich Alternativen gesucht.
Herr Mertens, das kennen Sie ja. Das haben Sie ja auch genau dasselbe erlebt. Ne?
Also ich muss noch eins dazu sagen, viele meiner Bekannten in dem Ort, wo ich heute noch wohne, da in Pforzheim, ich wohne ein bisschen an der Peripherie, habe schönen Wald um mich rum, die Leute kenne ich alle rum, wir sind irgendwo eine schöne Gemeinschaft. Ne? Und viele Bekannte haben immer zu mir gesagt, ich wäre ein Trottel, weil ich so weit zur Arbeit fahre. Ich bin natürlich morgens um 4 aufgestanden, dass ich dann um 7 Uhr da im Bruchsal am Arbeitsplatz war. Aber meine Chefs haben das gewusst. Ich bin auch mit den Zügen zu spät gekommen und das ganze Theater, was da abgelaufen ist wegen der Verbindungen. Und ich habe Gott sei Dank wirklich top Leute um mich herum gehabt. dass ich im Laufe der Jahre, gut, auch bedingt durch meine Leistung, das Ding nicht behalten haben. Ja? Und ich habe, obwohl ich vom Hartz IV kam, da gab es dann eine Umstrukturierung, dass das Unternehmen uns aus diesen Hartz IV-Verträgen rausgelöst hat.
Ja, ja, also.
Dass wir also nicht mehr diesen, ich sag mal, 0815-Lohn bekommen. Und ich glaube, die Hartz-IV-Situation hat auch dazu das herbeigeführt, dass viele Leute wirklich am Existenzminimum rumkriegsen. Und ich finde das irgendwo eine bodenlose Frechheit, denn wenn Sie mal überlegen, Sie
Herr Mertens, entschuldigen Sie, ich muss Sie unterbrechen. Wir haben ja noch ein paar Anrufer mehr der Leitung und wir kommen jetzt ein bisschen ab vom Thema. Hartz IV machen wir, verspreche ich Ihnen, machen wir sicher bald nochmal, haben wir vor ein paar Monaten auch gemacht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf aus Pforzheim. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren heute Vormittag noch bis 11 Uhr über das Thema, wie man gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen kann, und wollen von Ihnen Vorschläge hören, aber auch gerne hören, wie es bei Ihnen aussieht. Sie können uns eine E-Mail schreiben, gespräch@deutschlandfunkkultur.de, oder Sie können uns anrufen 0800 2254 2254. Und das hat Theresia Schumann getan aus Plauen. Guten Morgen, Frau Schumann.
Ja, schönen guten Morgen. Ich rufe Sie aus dem schönen Plauen, aus dem Vogtland, aus Sachsen an. Und ich habe in den vergangenen 2 Wochen festgestellt, dass es in unserer kleinen Stadt leider keine gleichwertigen Lebensbedingungen gibt. Und zwar insofern, dass die Kinder jetzt 6 Wochen Schulferien haben und in der Freizeitgestaltung recht eingeschränkt sind. Gerade jetzt, wo es regnet, ist das Freibad keine Option. Und ich habe mich daraufhin informiert, was es noch so an Angeboten in der Stadt gibt für die Kinder. Und ja, da ist wenig am Start. Und ich bin recht enttäuscht, auch von der Stadt selbst, dass da wenig auf die Beine gestellt wird. Und das, was es gibt, ich habe direkt auch die Fraktion in der Stadt angeschrieben. Und die haben mich darauf verwiesen, auf die vielen, sage ich mal, Freizeitfahrten, die angeboten werden. Da liegen die Preise für 5 bis 7 Tage ab 150 Euro. Mhm. Ich selber könnte mir das mit meiner Familie gut leisten, aber ich bin selber auch Grundschullehrerin und denke dann an die vielen Kinder, die ich auch zum Teil unterrichte, die nicht das nötige Kleingeld haben, um solche Freizeiten für ihre Kinder bezahlen zu können. Und ja, ich wünschte mir da einfach ein bisschen mehr Initiative.
Ja, ja.
Zum Beispiel auch insofern, also ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, bei uns gibt es schon ein sehr schönes Konzept der Berufsakademie, der BA, eine sogenannte Kinderuni. Und sowas könnte ich mir vorstellen, dass das ausgeweitet wird, gerade im Ferienbereich, wo viele Kinder sich vielleicht langweilen. Hm. Dass man sagt, okay, man macht mal einen Tag der offenen Tür am Rathaus und öffnet mal alle Türen für die Kinder. Und ja, bindet die noch mehr ein, auch in das Stadtleben. Das fehlt mir ein bisschen.
Frau Schumann, bleiben Sie dran. Meine beiden Studiogäste hier haben komplett konzentriert zugehört und sogar mitgeschrieben. Und ich frage jetzt mal die Bürgermeisterin, nämlich Frau Nachtwey, die Bürgermeisterin von Pasewalk. Hat Frau Schumann recht mit ihren Klagen? Sieht das in Pasewalk besser aus?
Erstmal für die Anregung, Frau Schumann, herzlichen Dank. Die Angebote für die Kinder, die 1. bis 4. Klasse gehen, gibt es ja die Hortangebote, die wir ja gerade aus dem Osten der Republik ja noch kennen. Das ist im Pasewalk auch der Fall und ich weiß, unser Hort oder die Horte, die im Angebot sind, die sind auch unterwegs mit den Kindern. Wir hatten auch die Möglichkeit, dass die Kinder dann auch wirklich ins Rathaus kommen, das vorher mit mir dann abgesprochen ist. Die können sich dann das Büro der Bürgermeisterin angucken oder auch den Ratssaal.
Das ist ja in Plauen offenbar nicht der Fall, oder? Frau Schumann, haben Sie richtig verstanden? Keine Hortangebote?
Doch, Hortangebote gibt es. Aber wenn wir uns überlegen, die Kinder ab 10 Jahren, also alle Kinder, die dann die 5. Klasse besuchen bis zur 12., also ich sage mal gerade dieses kritische Alter zwischen 11 bis, sagen wir mal, 15, ab 16, 17, 18 sind die natürlich miteinander viel unterwegs. Aber dieses Alter zwischen 11 bis 15, die sitzen wirklich gelangweilt zu Hause und wir als Gesellschaft ärgern uns dann, dass genau diese Alterskategorie, Altersstufe dann nur am Zocken ist. Aber wenn ich keine Alternativen biete, dann finde ich das schwierig, gerade in so kleinen Städten. Also unsere Stadt hat etwas über 60.000 Einwohner, also ein bisschen größer als die Stadt der Bürgermeisterin. Und dennoch, finde ich, könnte man da wirklich aktiver werden.
Das kann ich auch bestätigen. Ich habe auch Kinder in dem Alter, die, ja, wenn man sich das nicht als Elternteil organisiert, die dann untergebracht sind, die dann zu Hause dann abhängen würden. Wir haben auch noch für sozial schwache Familien und einen Arbeitslosenverband in der Stadt, der auch Ferienfreizeiten anbietet. Das ist aber auch nur eine Woche von den 6. Aber das ist immerhin schon ein kleines Angebot dann für die Kinder. Aber ansonsten gibt es bei uns noch einen Jugendclub, aber der auch nur begrenzte Kapazitäten hat, der zur Ferienzeit auch da ist. Aber da gebe ich Ihnen recht, mehr Angebot als eben das Freibad und ja, dass die sich ja, auf den Spielplätzen abhängen und vielleicht auch nicht zur Freude dann der anliegenden Anwohner unterwegs sind, gibt es bei uns leider auch nicht.
Aber Frau Schumann hat ja schon gute Vorschläge gemacht. Frau Schumann, lassen Sie mal, Herr Beckmann möchte nämlich auch was sagen.
Ja, Frau Schumann, ich denke, Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, der aber noch etwas allgemeiner vielleicht anzufassen ist, weil man kann nicht immer nur erwarten, dass die Stadt oder die schon existierenden Jugendeinrichtungen alles machen. Ich glaube, an vielen Stellen ist es erforderlich, dass man mit allen Organisationen, aber auch den Bürgern selbst, den Eltern, guckt, was kann man gemeinschaftlich tun. Ich komme aus einer Generation, wo wir viel zu wenig Kindergärten hatten. Und dann ging es eben mit Kindergärten, die privat organisiert wurden, los. Und das war erstmal eine Hilfe. Ob das dann immer toll ist, muss man sehen. Aber ich glaube, da kann man ein bisschen mehr tun. Und ich würde jetzt als Bürger und Bürgerin da das Gespräch nach der Ferienzeit mit dem Oberbürgermeister Oberdorfer und mit dem Sozial- oder Jugenddezernentin, Dezernentin suchen und gemeinsam überlegen, was können wir denn in den nächsten Ferien, Weihnachten, Ostern, Sommer vielleicht besser machen. Manchmal sind ja auch bestimmte Angebote gar nicht bekannt. Und Sie haben eine schöne Straßenbahn, der kommt man ja sogar als Jugendlicher dann durch die Stadt in andere Stadtteile hinein. Also von daher denke ich, ist Ihr Hinweis sicherlich wichtig, aber vielleicht kann man mehr nutzen, das, was schon da ist.
Genau das Problem sehe ich auch im Moment. Sie haben da voll den Finger drauf. Ich denke, man müsste hier noch viel mehr vernetzen und es viel publikumswirksamer auch kommunizieren innerhalb der Stadt. Und da braucht es, glaube ich, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, eine Initiative, wo alle Fäden zusammenlaufen und wo das Ganze koordiniert abläuft. Zum Beispiel war auch ein Gedanke von mir, dass man alle museumspädagogischen Angebote, die sonst das ganze Jahr überlaufen, eben noch viel zentraler in den Schulferien stattfinden lässt, wo man dann vielleicht auch noch mit der Stadt zusammen organisiert einen Bus bekommt und jede Woche 2 verschiedene Museen, weil wir haben eine ganz tolle Museenlandschaft hier in der Umgebung. Aber das müsste man eben konkret angehen. Das wäre ein Aktionsplan, da haben Sie vollkommen recht. Da müsste man einfach auch als Bürger aktiv werden.
Frau Schumann, aber ich höre, Sie haben so viele gute Ideen. Ich wünsche Ihnen jetzt einfach nur viele engagierte Mitstreiter und ich bin sicher, dann wird sich im Plauen einiges tun. Ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für den Anruf und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank soweit.
Ja, tschüss, Frau Schumann. So, und jetzt gehen wir mal ausnahmsweise mal ganz in den Norden hoch, nach Kiel, nämlich zu Belinda Körner. Guten Tag, Frau Körner.
Ja, guten Tag, Körner. Ich rufe aus der Landeshauptstadt Kiel an. Und ich wollte auch einen Beitrag dazu nennen. Und zwar geht es mir hauptsächlich um die Infrastruktur. Mhm. Ich arbeite praktisch in einem Stadtteil. Der ist zwar etwas weiter entfernt, aber in einem Stadtteil direkt meinem Emschenhagen, meinem Stadtteil, wo ich halt wohne. Und ich habe kein Auto, ich brauche mit dem Bus 1,5 Stunden circa. Also das sind
wohin?
Fast 3 Stunden.
1,5 Stunden wohin?
Von meinem Wohnort bis zu meiner Arbeitsstätte. Mhm. Mit dem Auto, das fährt also auch direkt eine Autobahn hin, bräuchte man 10 bis 15 Minuten. Das ist zum Beispiel etwas. Ich habe auch wir auch schon eben Wünsche geäußert, dass man das vielleicht etwas ändern könnte. Man könnte es ändern, indem man eben auch direkt an der Autobahn entlang eine Busspur machen könnte. Es ist kein Problem. Aber wie gesagt, das ist zum Beispiel etwas, was ich eigentlich unmöglich finde, dass man halt 2 Stunden dafür braucht. Ja. Oder wir haben Erholungsgebiete, wie Strände zum Beispiel. Die bräuchte ich mit dem Bus, um mich zu erholen, auch fast 2 Stunden. mit dem Auto würde man ungefähr 20 bis 25 Minuten brauchen über die Autobahn. Hm. Also es besteht absolut keine Möglichkeit, dorthin zu kommen.
Ja, Frau Körner, ich glaube, Ihr Beispiel steht für ganz viele, für den Spagat zwischen, also öffentlicher Nahverkehr wird ja auch öffentlich finanziert. Wie weit, für wie viele Menschen kann man das vertreten? Oder neoliberale Position, die sagt, na Frau Körner, dann ziehen Sie doch um. Frau Beckmann, was antworten Sie, Frau Körner?
Herr Beckmann macht das, aber ich denke, das ist ein generelles Aufgabenstellung und ein generelles Problem. Frau Nachtwey hat ja vorhin auch gesagt, der ÖV, öffentliche Nahverkehr, war zu DDR-Zeiten für die Bürger komfortabler. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass die Motorisierung niedriger war. Heute haben viele eben auch der Bürger in Pasewalk ihr Auto in der Garage. Aber ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, wenn wir Gleichwertigkeit erzielen wollen, denn das ist der Weg zum Arzt, das ist ihr Arbeitsweg, das ist der Weg zu Freizeiteinrichtungen, wie die Plauner-Anfragerin Frau Schumann gesagt hat. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir nachher vielleicht das Regierungskonzept mal würdigen oder auch kritisieren, dann gehört dazu eine vernünftige Ausstattung des öffentlichen Nahverkehrs und wahrscheinlich stärker, als wir es bisher haben. Und das ist nicht nur der ÖV, da gibt es ja noch andere Dinge, wie eben halt digitale Infrastruktur, also die Netze, wo die Jugendlichen ja heute auch in der Ferienzeit zum Teil, manchmal vielleicht zu viel, aber zum Teil eben ihre Zeit verbringen.
Also Frau Körner, haben Sie denn mal drüber nachgedacht, ob Sie umziehen aufgrund dieser Umstände?
Es ist nicht möglich. Man kann nicht einfach dann, zum Beispiel angenommen, ich würde jetzt ins schöne Grün, direkt am Wasser. Wie gesagt, 2 Stunden mit dem Bus ziehen, was eigentlich auch unmöglich ist, natürlich von der Miete her. Ich bin eine einfache Angestellte, E6. Und die Häuser am Strand, die kosten natürlich, oder die Wohnung ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, wir sind hier in einer Landeshauptstadt. Und da kann man eigentlich schon verlangen, dass ein bisschen besser die Infrastruktur besser wird. Und ich sehe das ehrlich gesagt auch nicht ein. Warum sollte ich hier umziehen? Ich bin Kielerin. Ich kann doch hier nicht irgendwie mal eben umziehen. Also nur weil hier gemeint wird, ziehen Sie doch um, schaffen Sie sich doch ein Auto an. Also es gibt ja auch bei uns Beispiele. Zum Beispiel haben wir in einem sozial schwachen Stadtteil, in Garden, war ein Freibad gewesen, was absolut genutzt wurde, auch unter anderem eigentlich von allen. Und das ist seit 2 Jahren defekt. Und dann wurde auch immer wieder der Stadtrat, Gavin Stöcken, angefragt, was geschieht denn da? Und dann meint er dann auch, und das ist ja auch sowas ganz patzig, ja wieso, wir haben doch die Ostsee. Ja, toll. Also die Ostsee, die ist vielleicht 1-2 Wochen mal.
Ja, und ist das Freibad weiterhin geschlossen?
Ja, ja. Hm. Und wir haben nicht. Obwohl wir, wie gesagt, am Wasser wohnen, da können wir gerade 1/3, und das ist wirklich wahr, schwimmen, ja? Kinder schwimmen. Und das ist schon wirklich bitter. Hammerhart ist das. Und eine Frechheit.
Ich nehme an, es geht um das Geld, was fehlt. Auf jeden Fall, Frau Körner, ist es wahrscheinlich auch für Sie gut, auch gerade für Ihren Busbedarf, wenn Sie dort viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden, damit der Druck so groß wird, dass die Stadt reagieren muss. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Alles Gute nach Kiel, Frau Körner.
Ja, vielen Dank. Na, auch noch einen schönen Tag.
Danke. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren hier im Studio. Wir diskutieren mit unseren Hörerinnen und Hörern über die Frage, wie wir gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen können. Wir wollen wissen, ob Sie Vorschläge haben, wie es bei Ihnen aussieht, ob sich etwas verändert hat in den vergangenen Jahren zum Guten, zum Schlechten. Sie können uns anrufen 0800 2254 2254. Sie können uns eine E-Mail schreiben an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und wir haben in der vergangenen Runde eine frustrierte Frau Körner aus Kiel gehört, die stundenlang mit dem Bus fahren muss, weil der Nahverkehr dort ihrer Ansicht nach in der Landeshauptstadt Kiel von Schleswig-Holstein nicht gut ausgebaut ist. Und wir haben zu einem ähnlichen Thema, ich glaube auch zu öffentlichem Nahverkehr, einen Anrufer aus Berlin, nämlich Ingo Specht. Hallo, Herr Specht.
Ja, hallo.
Ja, Herr Specht, Sie rufen aus Berlin an, aber da ist der öffentliche Nahverkehr doch super.
Ja, das ist schon richtig, aber wir haben sozusagen noch einen Zweitwohnsitz im Oderbruch. Und dort hatten wir ein sehr gutes Rufbussystem bis vor 2-3 Jahren. Das war im Grunde genommen so, wenn man länger, also weiter von der Bushaltestelle, die weiter weg ist als 1 Kilometer, hat dann also eine Taxe vor der Tür gestanden und hat dann zum Bahnhof oder zum Arzt gefahren. Und das hat man nun freundlicherweise eingestellt, weil es angeblich irgendwelche Gesetzesänderungen gibt. Und das bedeutet, dass man jetzt natürlich nicht mehr weiterkommt. Also man muss jetzt sozusagen Fahrrad fahren, Auto, also es gibt keinen mehr, ne?
Mhm.
Hallo?
Ja, ich höre Sie.
Ach so. Okay, wunderbar.
Wir hören Ihnen ganz konzentriert zu.
Genau, das Rufbussystem, was es jetzt gibt, das ist völlig gaga. Auf dem Papier gibt es es noch. Also sagen wir mal so, die Häuser sind ja im Oderbruch, das wissen Sie vielleicht, alles sehr weit verstreut im Grunde genommen. Die nächste Bushaltestelle sind so 2,5 Kilometer. Da müsste ich jetzt hinlaufen. Damit könnte man jetzt zur Not noch leben. Aber wenn ich jetzt zum Bahnhof nach Golzow möchte, habe ich dann 1,5 Stunden Rundfahrt durchs Oderbruch. Über eine feste Route über Letschin, Hormichtod, weiß ich nicht was, im Binnen.
Naja, das hatten wir gerade auch von der Hörerin ja aus Kiel schon gehört.
Genau, wir hatten ja ein Rufbussystem. Ich habe angerufen, dann hat mich der sozusagen der Taxifahrer zum Bahnhof gefahren. Ja, so. Also es gibt ja die Ostbahn, also die nach Küstrin sozusagen, die Bahn, die ist ja hervorragend, ganz prima, aber wenn man da nicht so wirklich hinkommt, wenn man 10, 15 Kilometer von entfernt wohnt, bringt das nichts. Jetzt hat man ein Gesetz gemacht, um das sozusagen, also es gibt keinen Rufbus. Hier in Berlin gibt es jetzt Rufbusse noch und nöcher, ne? Also diese Berlin-König oder König-Berlin oder sowas, ne? Nutzen junge Leute, die anscheinend jeden Schritt zu viel ist, um bis zur U-Bahn zu laufen.
Okay, wir bleiben mal bei den eher dünner besiedelten Regionen. Frau Nachtwey ist ja hier im Studio. Sandra Nachtwey, Bürgermeisterin von Pasewalk, 10.000 Einwohner. Und da sieht es ja mit den Bussen auch schlecht aus.
Ja, ein Busrufsystem hatten wir auch gehabt. Der öffentliche Nahverkehr ist ja mit den Bussen organisiert über den Landkreis. Ich hatte mich selber auch mal über die Internetseite dort ja versucht, rauszufinden, wann welcher Bus fährt. Wir haben ja auch eine große Klinik am Rande der Stadt. Und gerade die älteren Leute, wenn sie nicht mit dem Auto unterwegs sind, kommen natürlich schlecht von dieser Klinik wieder in die Innenstadt, um dann notfalls mit einem Bus dann weiterfahren zu können. Auch dieses Rufsystem fand ich sehr schwierig, sich dort zurechtzufinden, gerade wenn ältere Leute nicht sich so auskennen mit Internet und mit den sozialen Medien, dass das auch nicht so richtig funktioniert hat und man immer wieder darauf angewiesen ist, dass man ja Nachbarn hat, die einen dann mit dem Auto hin und her fahren. Ich weiß aber, bei uns im Landkreis gibt es jetzt eine Erprobung eines Projektes, die jetzt nicht direkt bei uns in der Stadt, mehr im nördlichen Bereich noch durchgeführt wird, dass ein Bus individuell organisiert werden kann, zum Beispiel auch mit Anruf jetzt von den Arztpraxen, wenn die Älteren in ihre Dörfer wollen, weil gerade die Älteren ja auch lange Reisestrecken ja auch nicht mehr gut verkraften.
Also es kann ein Bus individuell?
Und da kann ein Bus individuell angerufen werden.
Also doch ein Rufbus.
Das ist ein individueller Rufbus, also jetzt nicht so das Rufbussystem, was wir vorher hatten, das war an feste Zeiten gekoppelt, das ist auch nicht sehr flexibel dann gewesen.
Ach so, okay.
Und aber wie weit dieses Projekt jetzt läuft, weiß ich nicht, aber politisch finde ich das schon wichtig, dass man sich überhaupt mit dem Thema auch beschäftigt.
Und warum machen Sie das nicht in Pasewalk?
Dieses Erprobungsgebiet bezieht sich gerade für Mecklenburg-Vorpommern auf die ländlichen Gestaltungsräume und da zählt Pasewalk. Die Kriterien können wir auch nochmal diskutieren, leider nicht mit dazu. Aber ich finde das immer, gerade in den Gremien, wo ich dann unterwegs bin, dass man da immer auch wieder den Finger in die Wunde legt und sagt, auch sowas brauchen wir für uns. Auch gerade für eben die Bevölkerung, die um die Stadt drumherum leben, in den ganzen Ortschaften. Das sind ja auch über 7.000 Einwohner, die im Amtsbereich bei uns sind. Und die müssen auch alle vom Dorf in die Stadt, um Einkaufsmöglichkeiten wahrzunehmen oder Arztbesuche durchführen zu können.
Also im Grunde genommen zwingt man ja die Menschen alle, sich ein Auto anzuschaffen. Herr Beckmann, Sie als Stadtplaner und Verkehrsplaner, Sie kennen ja das Problem auch.
Wenn Sie aufs Land ziehen, ist das fast eine unabdingbare Voraussetzung. Und Sie merken es an der Motorisierung. Die ist dann sehr viel höher als in den Mittelzentren oder in den Oberzentren des Landes. Aber ich denke, da haben wir viel noch zu tun und auszuprobieren. Und wir haben eben halt Rufbussysteme, die starre Fahrpläne hatten und nur dann gehalten haben, wenn ein Bedarf da war. Wir haben Rufbussysteme inzwischen, die stärker wirklich bedarfsorientiert sind, wenn ein Fahrtenwunsch da ist, zum Teil auch als Bürgerbusse, sodass der Fahrer nicht ein Taxifahrer ist oder ein Fahrer des öffentlichen Nahverkehrsunternehmens, sondern der Mitbürger aus der gleichen Gemeinde oder aus der Nachbargemeinde. Und da müssen wir sehr viel mehr tun. Die Schwierigkeit ist, dass es bisher nicht vernünftig in die Finanzierung eingebunden ist, des öffentlichen Nahverkehrs. Und gerade wenn wir auf die Zukunft Gleichwertigkeit denken, dann gehört das nach meinem Verständnis stärker dazu. Nicht nur die Infrastruktur der Bushaltestelle oder des Bustreffpunktes, sondern eben auch solche Angebote. Denn nur dann ist es für diejenigen, die nicht motorisiert sind, auch möglich, an ihre Zielorte zu kommen. Bis hin nach Pasewalk zur Klinik oder in die Innenstadt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mit aufgerufen werden muss, wenn die ländlichen Räume eine gewisse Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse behalten sollen. Und das gilt für alte Menschen wie für Kinder.
Herr Specht, Sie sehen, Ihr Anliegen trifft hier auf große Zustimmung.
Das wurde ja abgeschafft, weil es irgendwelche gesetzlichen Änderungen gab. Wie gesagt, wir haben eine Petition gemacht an den Landtag nach Brandenburg. Dann kamen dann zwei Seiten Juristen-Chinesisch zurück. Man auch schreiben können, wollen wir nicht, haben wir nicht, können wir nicht. Das Geld war übrigens nicht die Frage. Das Geld war nicht das Problem. Die Finanzierung war angeblich nicht das Problem. Man hat Bundesgesetze erlassen, die im Grunde genommen das verhindern, dass das so geht.
Also wenn wir jetzt eine Kamera hier hätten im Studio, dann würden Sie drei ratlose Gesichter sehen, ja, Herr Specht.
So. Dieses System hatten wir bis vor zwei Jahren. Das Taxi stand bei uns vor der Tür. Wir mussten, sagen wir mal, es geht nur per Telefon. Eine App würde bei uns da draußen nicht funktionieren, weil das Internet, weil das Netz so schlecht ist. Ob man telefonieren kann oder nicht, das ist mal wie ein Lottospiel. Also man müsste schon telefonieren. Es hat ja funktioniert. Man hat angerufen, man musste anderthalb, zwei Stunden vorher anrufen. Dann stand die Taxi vor der Tür, hat mich zum Bahnhof gefahren. Und alles war gut sozusagen. Das hat man vor Gericht eingestampft, weil angeblich man hat die Gesetze geändert.
Herr Specht.
Was für Gesetze, keine Ahnung.
Wir können Ihnen leider auch nicht helfen. Wir sind aber ganz bei Ihnen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was bedeutet. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und für Ihre Anregung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, Herr Specht. Wir hatten gerade das Thema Internet am Wickel. Und zu diesem Thema hat uns auch Klaus Schmidt aus Gießen angerufen. Guten Tag, Herr Schmidt.
Ja, schönen guten Tag, hallo. Ja, wir leben in der Steinzeit, was die Arbeit anbelangt. Als das Internet entwickelt wurde, da waren die Entwickler eben jetzt mit dem Ziel dran gegangen, die Arbeit eben jetzt als Heimarbeitsplatz gestalten zu können. Wir müssen nicht mehr eben jetzt für bürokratische Arbeitsgänge eben jetzt in die Städte fahren, sondern wir können das von zu Hause aus machen. Das muss man aber eben jetzt wollen als Arbeitgeber. Und wenn das die Arbeitgeber nicht wollen, muss man das von der Politik her eben jetzt sozusagen vorantreiben, diese Geschichte. Nicht nur eben Netze ausbauen und G5, was ja ein Blödsinn ist aus meiner Sicht, weil es eben jetzt gesundheitlich eben jetzt überhaupt noch nicht abgedeckt ist und, sondern das vorhandene Netz endlich mal nutzen, dass man von zu Hause aus arbeiten kann. Das ist der eine Punkt, den ich da habe. Ich habe aber noch mehr Punkte, nämlich eben jetzt, wie können wir finanzieren, dass der öffentliche Nahverkehr wirklich gut funktioniert?
Herr Schmidt, Entschuldigung, ich bin jetzt ganz hart, denn wir haben, wie gesagt, noch mehrere Anrufer und noch viele Themen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und ich möchte einmal Frau Nachtwey die Gelegenheit geben, auf den Punkt mit dem Internet zu reagieren. Sie hat nämlich am Anfang ganz begeistert genickt und das ist nämlich ein Problem, was sie auch umtreibt.
Ja, Herr Schmidt sagt ja, dass der Arbeitgeber sich anpassen muss auf die vorhandene Infrastruktur, dass man im Homeoffice dann machen kann. Die Möglichkeit gibt es ja teilweise bei uns schon gar nicht, weil keine Internetverbindung dann bei dem jeweiligen Wohnhaus überhaupt ankommt. Und bei uns in der Stadt selber bin ich auch ganz froh, dass aufgrund des mangelnden Ausbaus von den privaten Anbietern, die überall immer hier geschrien haben, unser eigenes, ja, stadteigenes Stadtwerk sich das auf die Fahnen geschrieben haben, den Internetausbau voranzutreiben und jeden Haushalt auch mit Glasfaser zu versorgen. Das ist genau die gleiche Situation. Man ist ja früher nicht aufs Dorf gezogen, wenn kein Strom anlag. Und so ist das jetzt genauso mit der Internetverbindung. Es muss einfach dann auch möglich sein, dass jedes Haus, jede Wohnung angeschlossen ist. Und da, wo eben große Anbieter nur die wirtschaftlichen Bereiche für sich entdeckt haben, muss man auch dann gucken, dass die Personen, die ein bisschen weiter weg wohnen, wo eben dann vielleicht bloß 10 Häuser stehen und nicht hunderte Häuser stehen, dass die auch angeschlossen werden. Viele Regionen sind
also
da wirklich
ins Hintertreffen
geraten.
Also das gehört auch zur Daseinsvorsorge.
Ich finde, das ist ganz normal, wie ich eine Straße vorzuhalten habe, muss auch der Internetanschluss mittlerweile da sein, weil irgendwann wird auch Fernsehgucken nur noch darüber dann auch möglich sein. Und heutzutage ein Fernsehgerät oder auch der Computer gehört eigentlich zur Grundausstattung schon mit dazu. Und den Leuten, die eben dann gern auf dem Land leben, muss auch die Möglichkeit gegeben werden, dort auch weiter leben zu können und nicht sich weiter dann in die Zentren zu ziehen.
Naja, vor allen Dingen, also die Menschen ziehen nicht hin und vor allen Dingen zieht ja auch kein Wirtschaftsunternehmen hin, wenn es kein schnelles Internet gibt. So, Herr Schmidt, jetzt Punkt 2, bitte in Kürze.
Ganz in Kürze. Die Mobilität kann finanziert werden. Alle verkauften Fahrscheine beträgt 12 Milliarden. Wenn wir die Dieselsubvention einstellen von 7 Milliarden und die Entfernungspauschale eben jetzt nicht mehr zahlen von 4 Milliarden, hätten wir diese 12 Milliarden. Und wir könnten umstellen auf Wasserstoffautos statt diesen Elektroautos, die auch eben jetzt Schrott sind, weil die eben jetzt auf Grundlagen basieren, die eben jetzt aus dem Ausland über Sklavenarbeit produziert werden. Das Studium könnte man, die Universitäten, die machen, erweitern in den Städten eben jetzt ihre Universität. Wir könnten auch auf dem Land auslagern. Und ganz wichtig, die Energieproduktion. Der Hermann Scheer, der hat berechnet, dass alleine für Hessen innerhalb einer Legislaturperiode es möglich ist, 20 Milliarden Euro einzusparen, wenn wir dezentral produzieren. Den Strom mit 100.000 Gluckheizkraftwerken hätte er eben jetzt Vattenfall, RWE und so weiter rausgeworfen. Das sind Gelder, 20 Milliarden Euro könnte dann auf dem Land verwendet werden, um Schulen zu bauen, um Schwimmbäder zu finanzieren.
Herr Schmidt, ich habe mitgezählt, das waren Punkt 2, 3 und 4. Wir bleiben jetzt mal, ich danke Ihnen für diese Think Big, großen Visionen und Vorschläge, ganz herzlich, schon mal jetzt nach Gießen, und frage mal Herrn Beckmann, was er davon hält, diese Entfernungspauschale, Dieselsubventionen einfach einzustellen und davon den öffentlichen Nahverkehr zu subventionieren. Danke, Herr Schmidt.
Die Entfernungspauschale ist ja eigentlich seit Jahrzehnten in der Diskussion. Und sie hat natürlich auch eine gewisse Berechtigung. Wenn wir über den ländlichen Raum und die Lebensverhältnisse reden, dann geht es ja auch um Menschen, die notwendigerweise, wir haben ja eine Hörerin gehabt, die das gesagt hat, zu ihrem Arbeitsplatz eben 50, 60, 70, 100 Kilometer pendeln müssen und eben keinen öffentlichen Nahverkehr unter zeitlichen Gründen dazu nutzen müssen. Aber die Tendenz muss sein, das abzuschaffen, solche Fehlanreize. Das ist eben halt die Entfernungspauschale. Das ist genauso die Subventionierung des Diesels, die ja seit 2 Jahren in der Diskussion steht, weil früher der Diesel ja mal als sehr umweltfreundlich gesehen wurde. Das stimmt ja beim CO2 in gewissen Grenzen auch, aber beim Stickoxid stimmt es nicht. Also da müssen wir auf jeden Fall ran. Und das ist eigentlich auch die Erwartungshaltung gewesen an die große nationale Plattform Mobilität. Die hat ja um die Jahreswende diskutiert und ist auch nicht so richtig in die Strümpfe gekommen, mit Entscheidungen, die so richtig umsetzbar sind und gerade auch für den ländlichen Raum nicht umsetzbar ist, aber auch für die Großstädte nicht umsetzbar ist. Das heißt, da fehlt die politische Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungsbereitschaft. Und das vielleicht noch als Satz dazu. Wir merken ja bei der Gleichwertigkeit, dass auch diese Kommission eher flügellahm geblieben ist in ihren Vorschlägen und Entscheidungen, die sehr schwer umsetzbar sind. Und dazu fehlt es auch.
Ich möchte noch mal bei den Vorschlägen zur Finanzierung bleiben. Dazu hat nämlich Ralf Richter uns aus Dresden angerufen und hat einen Vorschlag, glaube ich, dafür. Erstmal guten Tag nach Dresden. Hallo, Herr Richter.
Ja, schönen guten Tag.
Danke, dass Sie so lange und geduldig gewartet haben.
Keine Ursache. Ja, nee, ich hatte zwei Anmerkungen. Also wir haben hier in Dresden also ein Negativbeispiel und ein Positivbeispiel. Ich will erstmal das Negativbeispiel anführen. Die Hauptbibliothek in Dresden ist jetzt vor circa 2-3 Jahren umgezogen, also von einer peripheren Lage eher ins Zentrum rein. Und bislang konnten dort alle Leser problemlos teilnehmen. 80-90% der Veranstaltungen waren kostenlos, wer einen Bibliotheksausweis hatte. Und nachdem nun die Bibliothek sich im Kulturpalast befindet, ein neuer Raum, klimatisiert und so weiter, werden jetzt nun sehr viele Leute ausgeschlossen. Das hat was damit zu tun, dass nun plötzlich gibt es keine Veranstaltung mehr, die unter 7 Euro gibt, und mit Bibliotheksausweis kommt man nicht mehr kostenlos rein. Begründung ist, jetzt haben wir Räume, die müssen jetzt durch Techniker gewartet werden, die Techniker müssen wir mieten, und jetzt haben wir praktisch, jetzt müssen wir Geld aufwenden, und das müssen wir jetzt von den Leuten reinholen, und damit schließen wir jetzt massenhaft Leute aus.
Und jetzt noch schnell das Positivbeispiel.
Und jetzt das Positivbeispiel, genau, weil das ist ja nun das Entgegengesetzte. Wir haben also einen sozialen Unternehmer, der wird jetzt wieder beginnen mit dem Palais Sommer. Der ist unten an den Elbwiesen, und dort gibt es, also das ist sozusagen wie umsonst und kostenlos, dort gibt es Konzerte, dort gibt es Kinos, dort gibt es Talkrunden, und wer eben etwas zahlen kann, der kann, es wird also immer zu Spenden aufgerufen, der gibt etwas, und andere, die eben weniger oder gar nichts zahlen können, die können dann eben so, auch so rein. Und das ist, glaube ich, also wenn wir also die Spaltung der Gesellschaft verhindern wollen, und gerade hier in Dresden ist es ja eben das Thema, es würde Pegida nicht geben, wenn die Spaltung der Bevölkerung nicht massiv entstanden wäre in den letzten 30 Jahren, dann muss man die Leute zusammenbringen. Und die Sozialdemokraten haben ja gerade gesagt, wir brauchen den Mut zur Ungleichheit, hat Gerhard Schröder gesagt. Und wer das will, der schafft eigentlich erst die Probleme, die wir heute haben und die wir jetzt heute, wenn wir jetzt darüber über gleiche Lebensverhältnisse sprechen wollen, die wir damit erstmal, diese Probleme wären gar nicht da, wenn es nicht der politische Wille gewesen wäre, die Probleme zu schaffen.
Ein ganz wichtiger Punkt, Herr Richter, sozialer Zusammenhalt, gesellschaftliche Teilhabe von allen an der Gesellschaft. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Anruf und für diese wichtigen Anregungen.
Keine Ursache.
Tschüss, Herr Richter. Gleichwertige Lebensverhältnisse, dazu gehört, das haben wir vorhin gehört, zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr, dass es eine ordentliche Kinderferienbetreuung gibt, dass es kulturelle Veranstaltungen sind, die für alle offen sind. Ja, und dass man vielleicht auch mit dem öffentlichen Nahverkehr gut zur Arbeit kommt oder auch gut zum Arzt. Sehr lange wartet nämlich schon Mechthild Röhrig-Weking aus Marsberg, das liegt im Sauerland. Und ich glaube, da geht es um die ärztliche Versorgung. Erstmal guten Tag, Frau Röhrig-Weking, und schön, dass Sie noch da sind.
Ja, hallo zusammen. Sie haben jetzt ein richtiges Landei am Apparat, und ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, aber beim Verfolgen der Sendung jetzt sind mir doch noch andere Gedanken gekommen, nämlich über welche Werte reden wir hier eigentlich? Ist das wirklich so, dass unsere entscheidenden Werte sind Internet, Mobilität und so weiter? Ich lebe hier in Marsberg. Marsberg ist auch nicht mehr Bullabü, aber es gibt eben sehr viele Dinge, die man hier von einem Wertesystem, was nicht unbedingt auf Internet basiert, verwirklichen kann. Und für die Kinder ist das eben auch ein Eldorado hier teilweise. Und wir sind 1990 hierher gekommen aus beruflichen Gründen meines Mannes. Und mittlerweile bin ich geschieden und kann mir aber aufgrund der niedrigen Kosten hier sogar ein kleines Haus leisten. Und das Einzige, was ich jetzt was mich ein bisschen stört, ist eben die ärztliche Versorgung. Es sind Ärzte da, und es ist, ich will da keinem irgendwas Hässliches sagen, aber es ist qualitativ nicht immer so, wie man sich das wünscht. Also ich habe schon einige Kunstfehler über mich ergehen lassen, und ich fahre jetzt eben immer etwas weiter. Mein Arzt ist 25 Kilometer weit in Korbach, und da frage ich mich eben, ich bin auch nicht mehr die Jüngste, wie mache ich das, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann? Wo gehe ich dann hin? Ist das lebensverkürzend, wenn ich jetzt den falschen Arzt aufsuche oder so? Und wir haben hier sogar, ich wohne in Bredela, einen Bahnhof und ziemlich guten Busverkehr zwischen Marsberg und Brilon. Also man kommt auch gut weg. Ich habe es auch nicht weit zu der Bushaltestelle. Aber die Züge zum Beispiel fahren auch nicht unbedingt dahin, wo man jetzt hin möchte. Und insofern folge ich der Dame aus Kiel, was sie eben gesagt hat.
Der Frau Körner. Ja, also die mangelhafte ärztliche Versorgung wird ja häufig beklagt im ländlichen Raum, Herr Beckmann.
Das ist so, und wenn man existierende Praxis sich anguckt und dort ältere Ärzte oder Ärztinnen ausscheiden, dann haben die häufig ein großes Problem, Nachfolger zu finden, weil auch dort die jungen Kolleginnen und Kollegen sagen, ich möchte eher im Mittelzentrum oder in der Großstadt wohnen. Da kann uns vielleicht, auch wenn Sie Skepsis haben gegenüber Internet und Technologie, ein bisschen was helfen, dass man eben zum Beispiel auch nah an den Patienten bleibt, die überwacht den Blutdruck alltäglich auch internetgestützt eben zum Beispiel überwacht und dann eben halt bei Bedarf auch relativ schnell einen Weg zum Arzt, in die Klinik oder umgekehrt eines Arztes zu dem Patienten organisiert. Also ich denke, da muss man weiter denken und wenn Sie an so Modellprojekte aus Thüringen denken, da wird ja eben halt auch schon Internet unterstützt operiert bei Operationen, die im kleinen Krankenhaus eben seltener sind und wo Sie vielleicht sagen würden, da werde ich sonst nicht richtig versorgt. Also ich denke, das ist ein Problem, gerade weil die Anzahl doch relativ gering ist und gerade die Fachärzte fehlen vor Ort. Ich meine, ich denke, in Pasewalk ist es insofern noch günstig, 10.000 Einwohner mit Klinik in der Nähe, da hat man eine Grundversorgung, aber das gilt für die kleinen Orte, die 10, 15 Kilometer von Pasewalk entfernt sind, nicht mehr.
Ja, wir haben auch noch die Situation, wir haben eine sehr engagierte Kardiologin bei uns in der Stadt, die sich dafür einsetzt, dass sie eben nicht nur in Pasewalk praktiziert, sondern sie möchte gerne eine Außenpraxis in einer anderen Stadt haben. Und da stößt sie an gesetzliche Grenzen, wo wir aber jetzt auch das Gespräch unter anderem jetzt mit dem Wirtschaftsminister gesucht haben, der uns dann da unterstützt bei den kassenärztlichen Vereinigungen, dass die Möglichkeit geschaffen wird, auch dort eben flexible Lösungen anzubieten im ländlichen Raum, dass sie nicht nur ihre Hauptpraxis haben, wo sie natürlich vor Patienten sich kaum retten kann, aber für viele Patienten, die gerade in ihre Praxis kommen, natürlich sehr beschwerliche Wege auf sich genommen haben, dass sie dann aber auch 20 Kilometer weiter in der nächsten Stadt so eine Art Niederlassung hat mit einer Kraft, die auch vor Ort ansprechbar, an die Ansprechhilfe dann ist. Und da ist auch die Politik dann in dem Punkt gefordert, solche Lösungen auch zuzulassen, dass auch der weiter abliegende ländliche Raum damit dann auch versorgt werden kann mit zeitweisen Sprechstunden der Ärzte, die sonst in den Zentren sich bewegen.
Frau Röhrig-Wicking, dieser Arzt, der Ihnen diese Kunstfehler da zugefügt hat, ist das denn der einzige, der bei Ihnen tatsächlich direkt in der Nähe ist?
Ja. Wir sind hier 1A versorgt, insofern folge ich dem Herrn, ich weiß jetzt nicht, wie er
Beckmann
heißt. Ja, genau. Nicht unbedingt. Ich rede jetzt nicht von Notfallversorgung. Wir haben sogar ein kleines Haus der Grundversorgung, also ein kleines Krankenhaus für die Grundversorgung hier, für die Erstversorgung. Und es sind alle möglichen Fachärzte vor Ort und auch der Augenarzt ist in 20 Kilometer Entfernung. Es ist qualitativ. Es gibt ja noch eine Zone zwischen Notfall und Gesundheit und die ist eben nicht so gut abgedeckt.
Verstehe. Ich danke Ihnen herzlich für den Anruf und dass Sie diesen wichtigen Punkt noch in die Diskussion eingebracht haben, Frau Röhrig-Wicking, die ärztliche Versorgung nämlich. Und alles Gute weiterhin in Ihrem offenbar ja sehr lebenswerten Marsberg im Sauerland.
Oh ja, danke schön und ja.
Ja, tschüss.
Bis dann, tschüss.
Wir haben hier eine E-Mail bekommen, Frau Nachtwey, die geht direkt an Sie. Wieder noch ein anderes Thema. In Pasewalk, Frank Klieve aus Torgelow schreibt uns, in Pasewalk sind vor wenigen Wochen über 30% des Jahrgangs durch das Abitur gerasselt. Im Landesdurchschnitt sind es 7%, in Hamburg 5. Die nächste nichtstaatliche Schule ist 90 Kilometer entfernt. Wie will man da Familien mit schulpflichtigen Kindern, zum Beispiel Ärzte, in die Stadt einwerben? Was unternimmt die Stadt in dieser Situation? Also ich schließe daraus, Frank Klieve nimmt an, dass nichtstaatliche Schulen müssten vorgehalten werden, damit mehr Kinder Abitur machen.
Na, nichtstaatliche Schulen, das Gymnasium selber, das ist ja auch diese vielfältige Landschaft in Deutschland. Das Gymnasium ist in Trägerschaft des Landkreises, also nicht in unmittelbarer Verantwortung der Stadt. Die Lehrer selber sind ja Landesbeamte oder Landesangestellte. Wir hatten jetzt die Situation gehabt, das hatte ich vorher natürlich auch nicht gewusst, dass von unseren 60 Abiturienten, die in diesem Jahr ihren Abschluss machen wollten, 20 das Abitur leider nicht geschafft haben. Die Gründe dazu weiß ich nicht. Da bin ich jetzt auch noch nicht im Gespräch, jetzt zum Beispiel mit dem Schulrat gewesen.
Ach so, er schreibt hier über 30%.
Ja, das sind ein Drittel sind durchgefallen von den 60 Abiturienten. Wir haben ein Gymnasium, das ist ungefähr 30, 40 Kilometer entfernt in der Stadt Ueckermünde, das ist am Haff gelegen. Über die Situation dort vor Ort weiß ich natürlich dann auch nicht als Bürgermeisterin dann Bescheid. Wir werden aber die nächsten Wochen definitiv zu diesem Thema Diskussionen führen, weil die Reaktionen der Schüler vor Ort und aber auch teilweise der Lehrer bekomme ich ja auch zu spüren und bin da auch immer im Austausch mit dem staatlichen Schulamt. Letztendlich ist es aber eben Aufgabe der Gymnasium des Landkreises, sich dort wieder mit einzuhaken und zu gucken, wo liegen die Ursachen, dass eben so eine hohe Durchfallquote war. Mein Kind selber ist in der 7. Klasse. Ich konnte jetzt in dem Schuljahr nicht feststellen, dass es dort Defizite gibt. Aber das liegt auch wahrscheinlich an den individuellen Lehrern, die dort zum Einsatz gekommen sind. Ich fand, das hat sich relativ beruhigt. Wir hatten vor 2-3 Jahren eben einen Lehrer-Direktorenwechsel gehabt. Und ein Wechsel heißt immer Veränderung und dass Sachen auch anders gemacht worden sind. Ich hatte eher den Eindruck jetzt aus städtischer Sicht, dass ich das ein bisschen beruhigt hatte. Durch eben die hohe Durchfallquote scheint das nicht der Fall zu sein. Und jetzt muss man natürlich nach den Gründen gucken, warum sind dann so viele durchgefallen und in welchen Fächern lag es denn daran. Und wir wissen ja auch, dass wir ganz viele Quereinsteiger mittlerweile als Lehrer haben. Fachpersonal fehlt natürlich auch an dieser Stelle, aber nicht nur eben am Gymnasium, sondern auch in unseren anderen regionalen Schulen.
Bildungsangebot in einkommensschwachen Regionen, ist das ein Problem, Herr Beckmann, mit Ihrer Kenntnis des gesamten Landes?
Ich denke, das ist ein Problem, einfach weil Bildung eine wesentliche Voraussetzung ist, auch Gleichwertigkeit sicherzustellen. Denn das ist die Voraussetzung, im Arbeitsmarkt vernünftig einsteigen zu können, ob vor Ort oder auch nach Wegzug, das muss man leider sagen. Aber ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Und Frau Nachtwey hat es indirekt deutlich gemacht. Wir müssen uns kritisch fragen, ob wir unsere Bildung ernst genug nehmen. Denn das ist unser höchster Wert, den wir erzielen können, unsere jungen Menschen zu ertüchtigen. Das geht bis in die Hochschulen rein. Und da müssten wir sehr viel mehr tun. Und ich denke, das Gespräch vor Ort mit allen Beteiligten, Landkreis, Schulrat, Eltern, Schülern, Lehrern, ich glaube, das ist der richtige Weg, um die Fehler zu identifizieren und zu sehen, was kann man tun.
Denn es gibt ja keine Alternativen.
Im Prinzip nicht. Und die Privatschulen sind für mich keine Alternative, weil sie meistens eben halt dann ein Schulgeld voraussetzen, meist auch entfernter sind. Ich bin durchaus offen, dass man sagt, für bestimmte Schulphasen kann man auch über eine Internatsbeschulung, wenn man sonst keine Schule in der Nähe hat, nachdenken. Meinetwegen 3 Tage, 4 Tage in der Woche und mehr dann auch zu Hause, auch wieder technisch gestützt. Aber ich glaube, hier sind die Probleme anders gelagert. Die muss man einfach identifizieren und sehen, was man tun kann.
Sagt der Stadt- und Verkehrsplaner Klaus Beckmann. Außerdem dabei Sandra Nachtwey, die Bürgermeisterin von Pasewalk, bei unserer Gesprächsrunde heute. Wie schaffen wir gleichwertige Lebensverhältnisse? Und ein kleiner Tipp hier an unsere Hörer in Hannover und Frankfurt-Main, die hier in der Leitung hängen. In der nächsten Runde sprechen wir über Wohnen und Mieten. Großes Ehrenwort. Unser Thema heute sind die gleichwertigen Lebensverhältnisse, auf die die Bürger in diesem Lande Anspruch haben, um die es aber nicht so besonders gut gestellt ist, wie wir ja schon jetzt von Herrn Beckmann und Frau Nachtwey, meinen Gästen heute und auch von vielen, vielen Hörerinnen und Hörern gehört haben. Und wir fragen weiterhin, wie schaffen wir gleichwertige Lebensverhältnisse? Haben Sie Vorschläge? Wie sieht es bei Ihnen aus? Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen? Internet, Ärzteversorgung? Oder vielleicht auch das Wohnen. Und jetzt möchte ich 2 Hörer hintereinander dran nehmen, denn ich habe hier so Stichwort auf meinem Bildschirm und daran sehe ich, dass die zu einem ähnlichen Thema etwas was sagen möchten, nämlich zum Wohnen. Wir beginnen mit Jochen Habermann in, jetzt habe ich falsch geklickt, ich hoffe, das geht. Nein, Moment, hier mit Jochen Habermann aus Frankfurt am Main. Hallo Herr Habermann, sind Sie noch da, Sie Armer?
Ja, ich bin noch da. Ich wollte gerade die Wohnung verlassen, aber jetzt bin ich dann doch geblieben.
Jetzt haben Sie noch eine Minute für uns.
Richtig. Frankfurt am Main ist an und für sich eine reiche Stadt, also die hat nicht so furchtbar viele Sorgen wie andere Kommunen um uns herum. Es ist etwa so zwischen Berlin und Pasewalk. Wir bewegen uns auf 800.000 Einwohner zu und die Probleme haben wir aber hier wie in einer Großstadt. Und da sind es 2 Probleme, das ist das Wohnen und zweitens der Verkehr. Das sind so 2 Probleme, weil Frankfurt eigentlich relativ so flächenmäßig in der Innenstadt sehr klein ist, enge Straßen und das ist alles sehr schwierig. Und die Wohnungen, seit also der EZB hier ihren Sitz hat, können
die Europäische Zentralbank,
Dass das mit dem Wohnen nun noch enger wird. Und die Stadt ist da in der Beziehung eigentlich verbal, ist ja auf dem richtigen Weg. Aber wenn man überlegt, dass in Frankfurt etwa 50% der Einwohner einen Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, das heißt, sie haben unter 2.000 Mark im Monat zur Verfügung. Und drei Viertel der Bevölkerung, wenn man das auch noch nimmt, das sind, die haben Anspruch auf geförderte Wohnungen, das ist der Mittelstand. Dann kann man sich vorstellen, was hier los ist, wenn in einem Jahr, im letzten Jahr, rund 80 Sozialwohnungen gebaut wurden, aber mehr in dieser Zeit verschwunden sind, weil die Bindung aufhört. Also das ist so ein Problem. Da wird dann natürlich viel gebaut, das muss man dazu sagen, aber das sind Private und die sanieren entweder und dann sind die preiswerten Wohnungen weg oder sie bauen und das sind dann hochpreisige Wohnungen. Also das ist so ein Problem und der Verkehr ist dann...
Entschuldigen Sie, Herr Habermann, bleiben wir mal eben beim Wohnen. Denn zu diesem Thema hat uns auch Michael Uttermüller aus Hannover angerufen, auch eine Großstadt, sicher nicht umsonst, und wartet auch schon sehr, sehr lange. Erstmal guten Tag, Herr Uttermüller, und danke fürs Warten.
Ja, Ihnen auch schönen Tag. Ja,
Sie haben einen Vorschlag, um die Wohnungsnot zu lindern. Wie sieht der aus?
Der sieht so aus, zum Beispiel im Grundgesetz steht ja noch der schöne Satz drin, Eigentum verpflichtet. Und ich meine, es macht einen Riesenunterschied, beispielsweise für ein Kind, ob es am Stadtrand aufwächst, nur unter einkommensschwachen, bildungsschwachen anderen Menschen oder aber ob es die Chance hat, beispielsweise in einem gemischten Wohngebiet oder beispielsweise in der Innenstadt aufzuwachsen, wo Arm und Reich vielleicht zusammen aufwachsen könnten, wenn zum Beispiel Wohnungsgenossenschaften, die ja auch nicht unbedingt auf Gewinnmaximierung aus sind, sagen würden, wir geben auch 10% unserer neuen Wohnungen an einkommensschwache Familien aus. Denn das macht einen riesen Unterschied, ob ich am Stadtrand lebe, wo es gerade noch mal einen Supermarkt gibt und eine Schule, wo ich sage, du, die sind auch alle einkommensschwach, alle bildungsschwach, oder aber mein Kind hat ein Vorbild, kann mit anderen Kindern zusammenspielen und sagen, hier, mein Klassenkamerad ist aber Arzt oder so, das will ich auch mal werden. Denn sonst trennt man die Menschen eigentlich schon nach Einkommen, sagt, die Einkommensschwachen, die schieben wir alle an den Stadtrand.
Ja, ja.
Und so wachsen die dann auch auf und wir spalten die Gesellschaft eigentlich nur immer mehr in Arm und Reich.
Ja.
Und in Herr Uttermüller, und ungebildet.
Herr Uttermüller und Herr Habermann, ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich mal ein Problem am Wickel. Wir haben ja bisher über gleichwertige Lebensverhältnisse gesprochen, hauptsächlich über die Probleme, die Menschen in dünn besiedelten Gegenden haben. Jetzt haben wir ein Problem, das typisch ist für die Ballungsräume, Herr Beckmann.
Das ist eindeutig so. Und gerade die wachsenden, dynamischen Ballungsräume, und dazu gehören München, Frankfurt, Köln, aber auch inzwischen Berlin, die sind dadurch geprägt, dass wir große Engpässe auf dem Wohnungsmarkt haben. Und diese Engpässe werden eben halt dadurch bewältigt, dass die Preise steigen. Und das bedeutet Verdrängung. Nun sind aber die Städte nicht ganz blind. Das gilt für beide Anrufer. Wenn Sie nach München gucken, die Münchner machen inzwischen seit 15, 20 Jahren ein Konzept, das nennt sich sozialgerechte Bodennutzung. Das ist so ein bisschen der Bezug auf Ihr Grundrechtsartikel Eigentum verpflichtet. Dass Sie nämlich sagen, von den Wohnungen, die erstellt werden, muss ein Drittel so gestaltet werden, dass sie entweder geförderte Wohnungen sind oder dass sie eben halt für Sozialschwächere nutzbar sind. Und das sogar in München. Das macht Berlin auch. Das sind Schritt für Schritt nur schwer umsetzbare Rahmenbedingungen. Das ist ein Weg, den man, denke ich, noch stärker gehen muss. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir haben sehr locker Anfang der 90er Jahre im Prinzip die Gemeinnützigkeit reduziert im Bereich des Wohnens. Und Sie haben sowohl die Genossenschaften angesprochen, dazu kommen ja städtische oder staatliche Wohnungsbaugesellschaften, die eben verschlechterte Rahmenbedingungen haben. Das müssen wir wieder entsprechend herstellen und das hat auch was mit Förderung zu tun. Wohnungsbauförderung von Staat und Ländern und Kommunen zum Teil auch.
Herr Habermann, wie haben der Anrufer aus Frankfurt am Main? Sie sind, weiß nicht, sind Sie einverstanden mit dem Vorschlag von Herrn Uttermüller aus Hannover?
Das finde ich sehr hübsch, aber wenn ich unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft hier betrachte, die benimmt sich wie ein privater Investor. Jetzt hat sich aufgrund der massiven Druck aus der Bevölkerung, die ABG heißt die Wohnungsbaugesellschaft, ist stadteigen, dass sie 40% geförderten Wohnungsbau macht. Das bedeutet, 20% Sozialwohnungen und das andere ist der die Mittelstandsförderung. Es gab also einen Mietentscheid, der immer noch beraten wird, ob der Magistrat dem folgen wird. Und da heißt es, die ABG, also diese Wohnungsbaugesellschaft, soll sich ausschließlich auf geförderten Wohnungsbau konzentrieren. Und das halte ich auch für wichtig, denn nur der öffentlich geförderte Wohnungsbau ist in der Lage, nach dem Bedarf zu Wohnungen zu bauen. Die Privaten haben vor allen Dingen die Rendite im Kopf. Und das ist immer noch in den Köpfen drin, auch beim Magistrat. Aber ich hoffe, dass es da bald eine Änderung gibt. Also jedenfalls vor allen Dingen bei dem hohen Bedarf hier in dieser reichen Stadt Frankfurt. Das ist dann doch schon sehr überraschend und das können die Privaten, das wollen auch die Privaten nicht. Wir hatten mal vor 100 Jahren, da hatten wir auch in Frankfurt. Nee,
so weit gehen wir jetzt mal nicht zurück, aber man, die Zeit haben wir nicht.
Das ist aber nicht mehr so. Und es ist nicht teilweise abgeschafft, sondern Anfang der 80er Jahre wurde die Gemeinnützigkeit der Wohnungsbau gesagt, endgültig abgeschafft. Und das ist ja das Schlimme. Das muss wieder herkommen und das ist die einzige Möglichkeit, sich von neoliberalen Ideen da zu verabschieden und in diesem Bezug wirklich nach Bedarf Wohnungen zu bauen. Und
das ist, glaube ich, eine Änderung, unter der viele Städte heute leiden. Und Herr Uttermöller aus Hannover hat ja Frau Nachtwey, ich finde, einen ganz wichtigen Punkt ja ins Gespräch gebracht, dass ja diese Wohnungsnot eben zu einer ganz tiefen sozialen Spaltung seiner Ansicht nach in den Städten führt. Ist denn jetzt mein Bullabü-Bild von Pasewalk gefährdet? Wie ist das mit der sozialen Spaltung in Pasewalk? Oder leben Sie da wie Herr Uttermöller es eben auch von früher her kennt, in gemischten Vierteln, sozial gemischten Vierteln?
Früher, vor 30 Jahren, waren die Viertel wirklich gemischt. Wir haben ja auch, was auch für viele ostdeutsche Städte, aber auch teilweise für die westdeutschen Städte nur nicht so einheitlich vom Aussehen her geprägt ist, so ein Neubaugebiet mit den Plattenbauten. Und in den Wohnungen hat ja früher der Arzt gelebt, der Bauer gelebt. Also das waren ja alle Bevölkerungsschichten, die froh waren, eine Wohnung zu haben mit zentraler Heizung, fließend Wasser. Und das hat sich ja so ein bisschen jetzt entzerrt. Jetzt haben wir viele Mieter, die eben vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren in diese Wohnung gezogen sind, die immer noch dort leben, aber dann auch langsam eben altersbedingt dort entweder versterben oder woanders dann hinziehen müssen. Und viele Nachmieter aufgrund des Sanierungsstaus in diesen Gebäuden, die eben preiswerten Wohnraum suchen. Und das ist eine Gemengelage, gerade in dem Neubaugebiet, die schwierig ist, weil dort eben die ganz Älteren aufeinandertreffen mit einkommensschwachen Gruppen und da fehlt der Ausgleich miteinander, aber auch, dass dort ja andere, das sind ja alles normale, aber Personen, die im mittleren Bereich einer Arbeit danach gehen und mittlere Einkommen haben, weil die Personen, die sich es eben leisten konnten, ein eigenes Haus in der Stadt oder am Rande der Stadt oder auch in den Dörfern gebaut haben und weggezogen sind. Und gerade in diesen sozialen Brennpunkten gilt es auch ein bisschen mehr, da hinzugucken und dort was zu schaffen. Da sind wir als Stadt auch im Gespräch, dort was zu tun, aber das ist alles eben wieder dieser freiwillige Bereich, was wir dort machen möchten, was ganz schwierig dann ist, auch diese mehr Bevölkerung teilweise aus ihren Wohnungen wieder zu holen.
Ja, also leider auch ähnliche Probleme im ländlichen Raum. Herr Uttermüller aus Hannover und Herr Habermann aus Frankfurt-Main. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für Ihre Anrufe und für diese wichtigen Anregungen, die Sie hier in unsere Runde getragen haben. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Letzte Runde in unserem Gespräch über die Frage, wie wir gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen. Und dazu hat uns Thomas Bauer angerufen, auch aus Frankfurt-Main. Guten Tag, Herr Bauer.
Ja, guten Tag in die Runde.
Was ist Ihr Vorschlag?
Ja, mein Vorschlag wäre Abschaffung der Bundesländer, Städten und Gemeinden. Weil unser System ja zwangsweise so konstruiert ist, dass arme Städte oder arme Gemeinden immer ärmer werden müssen und reiche Städte immer reicher werden müssen. Das fängt bei der Gewerbesteuer an, dass wer viel hat, viel bekommt. Und dadurch, dass er die senken kann und sich zum Steuerparadies machen kann für andere, noch mehr von anderen abziehen kann. Und genauso bei der Zuweisung des Umsatzsteueranteils. Was hat Frankfurt denn dafür getan, dass sie, nicht jede Stadt in Deutschland kann Frankfurt am Main sein, die zum Beispiel einen großen Teil vom Umsatzsteueranteil bekommt. nur weil hier ein paar Banken stehen.
Ja, aber Moment, ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Also Sie schaffen dann die Bundesländer ab und die Landkreise und die Gemeinden und dann?
Ja, dann kann ich deutschlandweit nach Prioritäten bauen und nicht, wo einzelne Städte sich den goldenen Springbrunnen in den Kreisverkehr stellen, weil sie ein Steuerparadies sind und das Geld aus den Nachbargemeinden abziehen, während in der Nachbargemeinde die Schule auseinanderfällt. Dann habe ich bundeseinheitliche Listen nach Prioritäten abzubauen. Da gibt es dann keine goldenen Springbrunnen in der einen Gemeinde, während woanders die Schulen auseinanderfallen.
Goldene Springbrunnen.
Zum Beispiel unnötigen Gewerbesteuerwettbewerb zu fahren, wo ich dann Gewerbegebiete ausweise, die eigentlich weit schlechter sind. Aber da ich ja so viel Überschüsse habe, kann ich den Unternehmern noch so viel Subventionen geben und schade dem ganzen Land. Deutschland steht nicht untereinander in Konkurrenz, also Bayern mit NRW, Bremen oder Berlin, sondern wir stehen mit Shenzhen, Singapur und anderen in Konkurrenz und sollten aufhören, unnötige Ressourcen im Land zu verbraten, weil der eine Bürgermeister gegen den anderen in Konkurrenz zieht, um Leute abzuwerben.
Okay, Herr Bauer, das gebe ich jetzt mal sofort weiter an eine Person hier im Studio, die direkt betroffen wäre von Ihrem Vorschlag, nämlich an Sandra Nachtwey, der Bürgermeisterin von Pasewalk.
Ja, Herr Bauer, Sie haben schon recht, die Bürgermeister kämpfen natürlich für ihre jeweilige Kommune. Aber gerade zum Beispiel bei uns in Mecklenburg-Vorpommern haben wir die Diskussion zum Finanzausgleich. Das ist ja auf Bundesebene ja auch immer wieder eine Diskussion, wie gleichen wir die Lebensverhältnisse dann aus oder die Gelder aus, was an der einen Stelle eben ja sehr reich erwirtschaftet wird. Wie können wir das verteilen an andere Länder, die eben nicht so ein Einkommen zu haben aus Gewerbesteuer oder auch aus dem Anteil der Einkommensteuer oder sonstigen Ding. Und die Diskussion gerade auch bei uns im Land ist wirklich schwierig für die, die eben gut gewirtschaftet haben, wo die Bürgermeister der Meinung sind, das ist nur ihrem Engagement mit zu verdanken oder auch dem Engagement der Gemeinde vor Ort, aber auch den Umständen der Lage. Das ist ja bei uns der Landesteil Richtung Hamburg, also Mecklenburg, profitiert natürlich vorrangig von diesem Speckgürtel um Hamburg drumherum. Deswegen sind die Gemeinden in dem Bereich auch wesentlich besser aufgestellt. Dort ist viel, viel mehr Gewerbe, dort wird dementsprechend auch mehr Gewerbesteuer eingenommen. Und das muss aber auch solidarisch ein bisschen sich angeguckt werden, dass man das dann auch vergleicht, dass Kommunen, die eben diese Möglichkeiten nicht haben, die an Randlagen sind, davon auch profitieren können, weil die Leute, die vor Ort bei uns dann zum Beispiel auch sind, ja auch ein soziales Leben genießen wollen und auch bestimmte ja, Institutionen und auch Bibliotheken, Museen und auch Freibäder, die Diskussion hatten wir ja auch, dass die vorgehalten werden mit diesen Mitteln. Und dafür braucht man schon eine gewisse Verteilung von Reich zu Arm, dass es ausgeglichen wird, aber so, dass auch die Reichen auch Mittel zur Verfügung haben, um weiter auch gestalten zu können. Und alles dem Zufall zu überlassen und das nicht zu steuern politisch, das halte ich dann nicht für sinnvoll, weil dann wird das Problem, was wir jetzt schon haben, dass gerade in den Ballungszentren sich noch mehr konzentrieren wird und dort eben die Probleme, die es eben mit dem Autoverkehr, mit der Luftverschmutzung gibt, die werden sich dann da noch weiter verschärfen. Und da ist die Politik, finde ich, gefordert, das wirklich weiter zu verteilen, weil die Bevölkerung insgesamt in Deutschland ist ja nur marginal gewachsen.
Herr Bauer, klare Antwort von Frau Nachtwey.
Könnte ich dazu noch was sagen?
Kurz.
Ja, die Sache ist doch, genau das ist doch das Problem, dass es so gemacht wird, wie Ihr Studiogast sagt. Wenn ich es von oben herab mache, dann kann ich zum Beispiel Frankfurt viel wegnehmen oder anderen reichen Städten wie Hamburg und München und dann verteilen in Deutschland, wo es sinnvoll ist und nicht wie es jetzt. Es ist ja nur Zufall, dass in Frankfurt die Banken stehen. Es ist Zufall, dass in Wolfsburg das VW-Werk steht.
Herr Bauer,
es ist Zufall,
Entschuldigung.
BMW-Werk ist und BMW nicht pleite gegangen ist oder von BorgWarner aus Bremen aufgekauft wurde, die es kauft wurde. Das sind ja alles oft Zufallssachen.
Ja, das haben ich glaube, wir müssen einfach mal festhalten jetzt an diesem Punkt. Das haben Sie nämlich gerade eben schon gesagt. Und entschuldigen Sie, ich bin jetzt ein bisschen unhöflich, aber ich möchte wenigstens noch einer Hörerin noch die Chance geben, dran zu kommen. Ich glaube, Sie wiederholen jetzt nur die Argumente und dann müssen wir jetzt mal das stehen lassen, dass Sie und Frau Nachtwey in dem Punkt nicht einer Ansicht sind. Aber es ist ein sehr interessanter Gedanke, Herr Bauer, für den ich Ihnen sehr danke und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und jetzt wollen wir noch zum guten Schluss Franziska Hinz aus Wendfels in Mecklenburg-Vorpommern begrüßen, also aus Ihrem Bundesland, Frau Nachtwey. Hallo, Frau Hinz.
Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ich freue mich, dass Sie dieses Thema auch aufgegriffen haben und eigentlich möchte ich ein Plädoyer für das Leben auf dem Lande halten, denn zurzeit oder das, was ich in Ihrer Sendung viel gehört habe, war eben dieses Problembewusstsein, Verkehr, Internet, ja, Arbeitsplätze und so weiter und dass sie auch Lösungsmöglichkeiten dafür suchen, aber die Vorteile auf dem Land zu leben sind ein bisschen zu kurz gekommen. Zum Beispiel, dass ich mein Kind einfach frei laufen lassen kann, ohne mir Sorgen zu machen, dass es vielleicht verschwindet, oder ich kann sie an den See fahren lassen, selbstbestimmt. Ich habe meinen Garten vor der Tür, kann mein Gemüse ernten und weiß, dass da nichts drin ist, was ja irgendwie gesundheitsschädlich ist. Wir haben ein naturnahes Leben, und das ist einfach ja gesünder, als wenn man dann eben in der Stadt sich aufhält. Ich habe, wenn ich rausgucke aus dem Fenster, nicht gleich die nächste Hauswand vor der, auf die ich schaue, sondern habe das Grüne, kann mich entspannen, und ja, das wollte ich eigentlich noch loswerden.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Frau Nachtweil strahlt glücklich über beide Wangen.
Ich kann nur beipflichten. Wir haben sogar in der Stadt Störche, die wir beobachten können und auch den Nachwuchs beobachten können. Also ich liebe natürlich auch dieses Landleben. Ich möchte auch nicht weg. Das ist ja nur die Probleme, die sich jetzt so herausstellen. Ist ja nicht, dass ich hatte einen Hörer hier auch gesehen mit Jammern. Das ist kein Jammern, sondern nach Lösungen zu gucken, in welche Richtung sich das entwickeln kann, damit das so bleibt, dass auch junge Leute auch das Interesse wieder am ländlichen Raum auch finden und mehr Bevölkerung auch wieder zurückkommt, dass die ganzen Infrastrukturen, die man dort vor Ort hat, auch wirklich genutzt werden. Und das ist ja dann nur diese Diskussion, die wir dann heute geführt haben. Ich möchte auch nicht tauschen mit einem Großstädter. Ich bin gern mal in Berlin, aber ich bin gern auch wieder zu Hause und habe die Natur vor Ort, das schöne Grün und ja auch die Seen, was wir sonst alles im Angebot auch haben bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Aber ein Großstädter, wenn er das gern sein möchte, darf natürlich auch ein Großstädter sein.
Das ist ganz großzügig von Ihnen, Frau Nachtweil. Ich finde es sehr schön, Frau Hinz, dass Sie das nochmal erwähnen, wie sehr Sie die Natur genießen, die Ruhe auch, nehme ich an, die gute Luft, den Platz, die Freiheit. Frau Röhrig-Weking, die vorhin uns aus dem Sauerland angerufen hatte, hatte ja auch gesagt, dass sie dort sehr gerne lebt. Herr Beckmann, was sagen Sie denn jetzt als Hauptstädter dazu?
Also ich kann Frau Hinz nur zustimmen. Das ist genau das, was Gleichwertigkeit ausmacht, dass der ländliche Raum seine besonderen Qualitäten hat. Dazu aber, dass man dort leben kann, auch Voraussetzungen, die haben wir diskutiert, haben muss. Und andere bevorzugen die Großstadt. Ich bin gerne in Berlin, habe den nächsten Nachbarn aber quasi auf Griffweite vor meinem Fenster und lebe auch mit Lärm, mit Autolärm, aber auch Nachbarschaftslärm. Ich denke, das ist etwas, was jeder für sich entscheiden muss. Unsere Diskussion ging dahin, dass beide Räume in der Bundesrepublik notwendig sind, die Menschen sie suchen, und dass wir beide Räume so ausstatten müssen. Und da denke ich jetzt eben auch an die Großstädte, die nicht so wirtschaftlich stark sind wie München oder Frankfurt, zum Beispiel im Ruhrgebiet, Gelsenkirchen oder dergleichen mehr, dass die Menschen dort ihren Lebensalltag vernünftig abwickeln können. Das ist, glaube ich, das, was wir hier brauchen.
Frau Hinz, erstmal herzlichen Dank für Ihren Anruf. Schönes Wochenende. Genießen Sie die gute Luft in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, wiederhören.
Tschüss. Ja, gleichwertige Lebensverhältnisse heißt eben nicht das Gleiche. Frau Nachtweil, was ist das, was Sie am meisten, was Sie sich am meisten wünschen für Ihren Ort?
Dass wir von der Entwicklung her die Bevölkerung, die wir von der Anzahl jetzt haben, dass das gleich bleibt und nicht weiter zurückgeht. Das ist schon ein ganz großer Wunsch. Die letzten 30 Jahre waren ja immer nur von Wegzug insgesamt geprägt. Und das ist schon deprimierend für die Leute, die noch da sind, die das miterleben, aber eben auch für alle, die aktiv sind. Und da wünsche ich mir, dass wir das schaffen, mit allen Sachen, die wir auch heute diskutiert haben, dort Lösungen anzubieten, dass wir wieder mehr Zuzug haben oder mehr Geburten haben, dass wir eine gleichbleibende Bevölkerungsanzahl einfach haben.
Sie haben einen Wunsch für Berlin frei, Herr Beckmann.
Ich wünschte mir für Berlin, dass wir ein besseres und eben auch für alle sozialen Gruppen zugängliches Wohnungsangebot hätten. Ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Problem für die Stadt Berlin. Viele andere Dinge sind toll, der öffentliche Nahverkehr, die Kultureinrichtungen, die Sporteinrichtungen. Ich glaube, das ist aber ein zentraler Punkt, der auch nicht gelöst ist.
Das sagt Klaus Beckmann, Professor Emeritus. Er ist Stadt- und Verkehrsplaner. Und zuvor haben Sie Sandra Nachtweil gehört. Sie ist hauptamtliche Bürgermeisterin der Stadt Pasewalk in Vorpommern. Unser Thema war heute: Wie schaffen wir gleichwertige Lebensverhältnisse? Ich danke Ihnen beiden, den beiden Studiogästen, dass Sie so engagiert teilgenommen haben an der Diskussion. Ich danke allen Anruferinnen und Anrufern, auch denen, die nicht rangekommen sind. Bitte um Verzeihung und Nachsicht. Und danke allen E-Mail-Schreibenden. Heimat, kann die weg? Das ist der Titel eines der Bücher, um die es in der kommenden Stunde geht.